Ja, vielen Dank, Anke Binnewerk, für, man möchte fast sagen, ein neues Forschungsfeld und Forschungsdesign einer historisch-kritisch-konstruktivistischen Bauforschung. Und ja, ich bin sehr gespannt, welche Effekte das im Publikum hat, ob es eine neue Bewegung jetzt gibt oder es einfach erstmal ganz einfache Fragen oder kurze Statements gibt zu dem Vortrag. Genau. Dann bitte ich wie immer um Wortmeldungen. Ah ja, Cornelia. Noch ist niemand zu sehen.
Also was ich jetzt eben interessant fand, da haben wir aber auch schon öfter privat geredet, ist also sozusagen diese Frage, warum eigentlich gerade in diesem NS-Gedenkstättenkontext man sich so schwer damit tut. Also du sagst ja, diese ist jetzt eher Schlampigkeit gewesen, diese Sichtbarmachung von hier wird halt irgendwie die ganze Zeit gebastelt und irgendwas gemacht an der Gedenkstätte. Ja. Was ja auch was ist, was die Besucher immer gerne mit großem Erstaunen wahrnehmen, wenn da auch mal irgendwie so ein Gärtner unterwegs ist oder so, weil die das halt einfach nicht irgendwie, das passt halt nicht zu diesem Heiligen oder so. Und ich frage mich, warum... Also wovor sozusagen die Angst ist, dieses Dekonstruktive oder zur Disposition stellende stärker zu machen. Und zwar, es ist klar, es wird ja viel gemacht in Bezug auf, wir befinden uns an einem gestalteten Ort und so weiter. Aber jetzt gerade was diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dann eben im Museum präsentiert werden, wird es ja überhaupt nicht gemacht. Mhm. Und ich frage mich, was sitzt uns da für eine Angst im Nacken?
Ich weiß nicht, ob es jetzt, also vielleicht ist es halt einfach auch die, zum Teil die fehlenden, sage jetzt mal Best-Practice-Beispiele, also diese Sache mit den Ausgrabungswerkzeugen oder die Dokumentation der Grabung parallel zu den Ergebnissen der Grabung ist jetzt auch was ich relativ frisch erst mal gesehen habe und auch gesehen habe, weil ich auch nach solchen Beispielen gesucht habe, mich das auch umgetrieben hat, wie man das machen kann. Und ich meine, natürlich, wenn man als, sagen wir mal, die großen Gedenkstätten haben natürlich auch einen Anspruch, vielleicht jetzt nicht die Geschichte zu erzählen, aber schon in gewissen Rahmen, um der Geschichtsdeutung nur möglich zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man das jetzt wirklich ganz Freestyle macht, ganz offen macht, dann ist natürlich, kommen halt auf jeden Fall auch Deutungen, denke ich mal, von Besuchern und Besucherinnen hinzu, die jetzt nicht in dem Rahmen mehr sind, der da vielleicht gewollt ist. Vielleicht ist das die eine Angst. Ich meine, was positiv ist, dass ich glaube, im Rahmen der Kunst ist halt schon viel mehr passiert. Vielleicht werden wir es heute auch nochmal hören. Ich weiß auch, dass Projekte von Hoheisel und Knietz zum Teil das eben auch machen, dass die eben Installationen neben den Arbeitswerkzeugen oder den Dingen und dann auch noch die Dokumentation sozusagen zusammen präsentieren, dass es halt hier ganz klar ist, das ist jetzt nicht hier irgendwie so natürlich quasi entstanden, sondern das haben hier wirklich Leute gemacht und so hat es halt ausgesehen und so waren die Phasen, aber müssen wir das auch erstmal für unsere eigenen Dinge machen, sozusagen, dass jetzt jeder versucht, also für die Dinge, die er in der Hand hat, wirklich immer den eigenen Ansatz klarzumachen und auch immer klarzumachen, auch wenn ich jetzt hier diese Meinung vertrete, kann es ja sein, dass jemand anders eine bessere Idee hat oder und so weiter. Und deswegen versuche ich jetzt hier auch nicht, das so zu manifestieren oder so, dass man sich das immer wieder versucht, klarzumachen, ne? Dass man sich auch revidieren kann. Und meine Wissenschaft und Forschung ist halt eigentlich was ich immer als Prozess verstanden habe, aber seitdem ich in dem Bereich arbeite, merke ich, dass das... wie du heute auch schon gesagt hast, eben doch schwerfällt, auch solche Uneindeutigkeiten auszuhalten, auch sich zu streiten über Sachen oder sowas, also was ich eigentlich immer hatte, das ist der Inhalt von Forschung und so, aber das fällt halt wirklich einfach schwer. Ich glaube, die Leute trachten halt dann doch nach irgendwie so der Geschichte und damit kann ich jetzt nach Hause gehen und dann kann ich auch mal wieder was anderes machen und wenn das eben so unabgeschlossen ist und man eigentlich nicht weiß, wie die Geschichte nun wirklich war und was jetzt die richtige Deutung ist, dann rumort das halt die ganze Zeit, dann muss man sich ja ewig damit befassen und das kann halt, mag vielleicht nicht jeder oder so, vielleicht ist das auch ein Grund.
Ja, eine weitere Meldung?
Ja, ich hätte noch eine Frage an Sie persönlich. Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Biografie durchgelesen. Also Sie sind ja auch Künstlerin von der Ausbildung her und habe mich gerade auch noch mal gefragt, ob das in Bezug auf diese Veranschaulichung von Prozessen zum Beispiel Einfluss auf die Arbeit hat, weil es, ja.
Genau, also das hat eigentlich insofern, glaube ich, Einfluss gehabt von Anfang an, dass mich diese Fragestellung total interessiert hat. Also ich bin, glaube ich, aus einer künstlerischen Position gekommen, wo ich als Künstlerin mich manchmal so ein bisschen hilflos gefühlt habe, weil ich dachte, ich habe keinen Boden unter den Füßen, alles ist so ein bisschen relativ. Und habe dann im Prinzip nochmal so ein Zweitstudium angefangen in dem Bereich, der mich eher interessiert hat, in der Hoffnung, dass ich jetzt mal so ein bisschen was habe, wo man jetzt mal davon ausgehen kann. Ne? Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das im Prinzip dasselbe in Grün ist, jetzt mal blöd gesagt. Also ich trenne das mittlerweile für mich selbst auch gar nicht mehr, ob das jetzt Wissenschaft oder Kunst ist, weil ich denke, das ist so nah beieinander, wie man was interpretiert. Viele Künstler arbeiten wiederum andersrum mit Dokumenten, mit Interviews, arbeiten mit wissenschaftlichen Verfahren. Andere, die Wissenschaftler, die nehmen ihre Quellen, bauen sich daraus sozusagen aus Schrift, aus wiederum auch aus Interviews, aus dem, was sie sozusagen vorfinden, eine Art Realität zusammen und präsentieren die in irgendeiner Form, die vielleicht jetzt kein Kunstwerk ist, aber eine Publikation. Und das sind für mich alles, ich sage jetzt mal mehr oder weniger kreative Prozesse, die ich, die gehen gar nicht anders. Das ist halt, glaube ich, so das menschliche Ding. Und man sollte sie halt aber immer möglichst transparent machen oder versuchen, irgendwie das eigene da transparent zu machen. Das ist mein Einsatz, aber also das, und in der Darstellung hatte ich ja am Anfang schon gesagt, sobald man anfängt, was zu zeichnen, sobald ich anfange, wenn ich hier diese Bauzeichnung gezeigt habe von dem mittelalterlichen Gebäude, wie dick ist die Linie, was nehme ich jetzt von dieser Wand auf, welche kleine Verfärbung zeichne ich da wirklich oder welche nicht, das sind halt Sachen, die einem als Künstler natürlich total nah sind und wo ich finde, dass Künstler und Künstlerinnen da häufiger auch genauer reflektieren, sozusagen, weil das einfach zum Handwerk dazugehört sozusagen. Und insofern hat mich das jetzt nicht bei der Praxis so sehr beeinflusst, sondern eher, dass ich das irgendwie gedacht habe, das ist für mich irgendwie sehr nahe einfach, diese ganzen wissenschaftlichen und künstlerischen Prozesse.
Ich würde noch kurz was fragen. Und zwar, wie kann man denn überhaupt bei Projekt Kaufhaus Joske, das ist ja mehrfach angesprochen worden, überhaupt etwas, ich habe nicht keine andere Hand gesehen, ich gebe sonst das Mikro gerne weiter, kann man überhaupt was untersuchen, ohne was finden zu wollen? Denn die Geschichte des Hauses hier ist ja auch so vielschichtig, dass sie nicht nur für eine Sache steht. Also jede Veränderung schreibt dir eine weitere Geschichte. Und wenn ich jetzt nur nach Wilhelm Hall als Architekt suche, klammert ich dann alles aus, was hier sonst als Architektur passiert ist. Wie geht man mit dem Gebäude um, wenn man versucht, eine wissenschaftliche Methode anzuwenden, die eigentlich neutral ist?
Gibt es nicht. Also es gibt immer eine Frage. Es gibt immer, also ich arbeite jetzt gerade aktuell für eine Kollegin, die ganz viel Baudokumentation macht. Und die hat natürlich immer einen Auftrag, also was sie dokumentieren muss schon alleine, ne, was da irgendwie erwartet wird als Ergebnis. Und selbst wenn sie das jetzt macht, meinetwegen, weil man sagt, vor Abriss eines Gebäudes wird es nochmal dokumentiert, ist das natürlich von so vielen Aspekten abhängig, vom Budget, von wo kann man überhaupt rein, was sieht man als erstes und erachtet man als wichtig und guckt dann eigentlich fast nur noch in diese Richtung. Was habe ich auch als verfügbares Material, nach dem ich dann überhaupt suchen kann? Beispielsweise hätten wir vom Kaufhaus Joske nicht diese ganzen Unterlagen zu den Umbauten oder Teile der Geschichte würden fehlen, würden wir nach denen eben auch nicht suchen, eben wie bei diesem Beispiel der farbigen Architekturen und Skulpturen der Antike. Wenn man nicht annimmt, dass man da was findet, oder dann sucht man einfach nicht danach sozusagen. Und das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das zu objektiv oder total, es gibt keine Totaldokumentation, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja interessante neue Techniken, zum Beispiel so 3D-Laserscanning heißt das, wo man mit so gigantischen Geräten theoretisch jetzt, sage ich, mal eine Wand aufnehmen kann, bis ins Kleinste hinein. Das nützt null, weil das niemand versteht, der nicht vor Ort war. Die Farbigkeiten, irgendwelche Schatten, wenn man das sich später anguckt, weiß man nicht, was ist denn das jetzt hier? War das wirklich eine Fuge? War das irgendwie, war da gerade zufällig ein Grashalm irgendwie auf die Wand gefallen oder was weiß ich? Es nützt einem nichts, man sieht nichts daran, das ist nicht. Und deswegen kann man sagen, man sollte halt versuchen, viele Leute irgendwie wenn man sagt, das Gebäude liegt mir am Herzen, würde ich versuchen, immer große Gruppen zu bilden und viele verschiedene Leute dafür zu gewinnen, sich einfach damit einzubringen, ihre eigenen Interessen einzubringen. Der eine interessiert sich für die Geschichte der Familie, die haben ja auch mal, wie ich gehört habe, mal kurz tatsächlich hier auch in dem Gebäude gelebt. Kann man mal gucken, wie sah es bei denen aus oder keine Ahnung. Die anderen sagen halt Kaufhausgeschichte. Wir haben hier gehört, das war jetzt ein Arbeiterviertel, ist eigentlich auch spannend, ob das jetzt wirklich alles, ich sage jetzt mal, auch so eine tolle Sache war. Ich meine, Kaufhaus sozusagen so ein bisschen unter Arbeiterbewegungsgesichtspunkten oder sowas, da könnte man auch nochmal einen ganz anderen Dreh reinbringen oder so. Ne? Und dann hatte ich auch mit Cindy ziemlich intensiv mich unterhalten über diese Zwangsarbeitgeschichte, dass die Firma, die halt hier die Zwangsarbeiter untergebracht hat, hier auf der Karl-Heine-Straße eben Firmensitz hatte oder auch irgendwelche Arbeitsstätten und noch tausende andere Leute sozusagen davon auch betroffen waren. Als nächstes kommt halt diese Automobilreparaturwerkstatt, die wiederum auf jeden Fall Zwangsarbeiter beschäftigt hat, auch wenn das nicht belegt ist, weil in einer gewissen Zeit einfach das Standard war, in Anführungszeichen. Und da hat man so viele Sachen und die kann man nie null alleine abdecken. Und wenn einen das aber interessiert, kann man ja immer Leute versuchen zu finden und mit rein zu verstricken. Und ich glaube, das macht ihr ja ganz gut schon, auch indem ihr jetzt auch die Leute, die das jetzt nutzen, mit reinnehmt und so weiter. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Und darum geht es ja auch. Ich meine, es geht ja auch darum, dass wir das für uns erschließen und uns damit auseinandersetzen und nicht da jetzt eben auch wieder irgend so ein objektives Konstrukt, was auch in 5 Jahren sonst gar keiner mehr versteht, sozusagen da irgendwie zu schaffen. Ne?
Vielleicht noch eine letzte Wortmeldung, wenn es die noch gibt. Ja, hier noch auf der anderen Seite.
Ja, den einen Gedanken, den ich äußern wollte, den hast du jetzt schon vorweggenommen, im Sinne von, dass ich das sehr eindrücklich finde, dass sich jetzt schon nach der ersten Hälfte abzeichnet, was sozusagen Kaufhaus Joske bedeuten kann, wenn einfach ganz verschiedene Disziplinen und Menschen da nochmal einen Blick drauf werfen. Also das würde ich total unterstreichen. Und was mir gerade sehr auffiel, einige waren ja auch gestern schon bei der Tagung zum Thema Grenze in der HGB und auch da haben wir immer wieder verhandelt, dass es vielleicht ein neuer Weg ist, gerade auch im wissenschaftlichen Kontext die eigene Eingebundenheit endlich mehr zu benennen. Also wer selber in der Wissenschaft arbeitet oder auch im Journalismus, ist es ja immer das Übliche, dass man sich sozusagen als Privatperson, als die Person mit einer eigenen Motivation möglichst zurücknimmt und das sozusagen so intersubjektiv nachvollziehbar wie möglich darstellt. Und das kam gestern auch schon sehr zum Tragen, dass es eigentlich auch mal neu gedacht werden muss, inwieweit man eben auch eine eigene Motivation oder eine eigene biografische Verortung, die einen dazu bringt, sich überhaupt mit Themen zu beschäftigen, auch transparenter benennt und das sozusagen nicht immer in so einen luftleeren Raum wirft. Das fiel mir jetzt gerade nochmal sehr auf.
Ich meine, die ist ja sowieso da, also man kommt ja eh nicht raus. Jeder Mensch macht das, was er macht, weil er, also vielleicht weil er Geld braucht, aber auch weil es irgendwie ein Motor gibt, halt irgendein Interesse und das macht es ja auch aus, warum wir das machen. Also dann kann man das ja auch, braucht man es nicht wegdrücken, aber eben indem man das multipliziert und sich auch nicht immer so ernst nimmt, dann kommt das halt gut zusammen, glaube ich.
Genau, aber jetzt also nur das Beispiel aus der Kunstgeschichte. Als Kunsthistoriker freut man sich immer wahnsinnig, wenn man einen biografischen Bezug im Leben des Künstlers entdeckt. Umgedreht ist es aber, wenn man sozusagen wissenschaftsgeschichtlich rangeht, eben noch nicht wirklich relevant.
Cornelia noch und dann.
Ja, vielleicht noch kurz, weil wir ja immer auch wieder nach Methoden fragen, wie man das sichtbar macht, also unsere Selektivität, diese spezifischen Zugänge und so. Einfach mal ganz praktisch, also wenn ich zum Beispiel irgendwie Stadtführungen mache, dann mache ich das einfach am Anfang, in Berlin, so zum Umgang mit Geschichte im öffentlichen Raum zum Beispiel, dann mache ich das einfach kurz, dass ich einfach sage, so und so ist irgendwie meine Geschichte dazu und ich mache sie jetzt natürlich auf die Sachen aufmerksam, die ich jetzt Ihnen quasi erzählen will und man könnte an jedem, ich meine, da läuft man, ist ja absurd, da läuft man irgendwie durch die Stadt, zeigt auf irgendwelche Häuser und leitet da weiß Gott was von ab und könnte natürlich auch ganz andere Sachen erzählen und ich sage das einfach am Anfang und es führt schon dazu, wie mir dann manchmal zurückgemeldet wird, dass die Leute eben unterdessen auch ab und zu einfach mal nachdenken, ja, was könnte denn hier sonst erzählt werden oder eben mehr darauf achten, warum ich das erzähle, was ich erzähle.
Und es ist eigentlich nichts besonders Aufwendiges, das mal so an den Anfang zu stellen von solchen Bildungsveranstaltungen oder so. Kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Fächer an. Ne? Also ich meine, bei Historikern oder so ist wahrscheinlich nicht so angesagt, aber irgendwie alles, was so in Social Anthropology Richtung geht, ist es manchmal auch schon so ein bisschen überbetont. Also ich glaube, das fließt irgendwie.
Okay, vielen Dank für den Vortrag nochmal an Anke Binneberg und den tollen Fragen.